früher, als ich noch jung war, ihr glaubt es zwar nicht, aber es war wirklich so, da gab es noch keine Twitter-Nachrichten. Da schrieb man noch Telegramme. Und das war ganz schön teuer. Und deswegen ging es darum, wenn man irgendeine Nachricht hat, ganz knapp, ganz kurz. Und ich erinnere mich noch daran, in großer Verlegenheit, als gerade frisch gebackener Vater meine Eltern zu unterrichten, dass sie eine Enkelin hatten. Und so bin ich zum Postamt gegangen, um ein Telegramm aufzugeben. Und da stand ich nun davor. Was schreibe ich? Jedes Wort ist teuer. Heute geht das per Twitter. Mit 140 Zeichen da kann man aber auch keinen Roman schreiben. Da muss man, wenn man was weitergeben will, direkt sein. Hier haben wir einen Bericht. Es fehlt zwar das Ich in der persönlichen Erlebnisform, aber das Wesentliche ist nicht ausgelassen. Und so ist dieser Bericht scheinbar ganz harmlos beginnend, als Jesus weiterging. Na und? Wir wollen mal ein bisschen hinter den Vorhang schauen. Jesus ist ja in Bethlehem geboren, aber in Nazareth aufgewachsen, in Galiläa. Das war seine Heimatstadt. Später aber, als er sein Wirken begann, da wird eine andere Stadt seine Stadt genannt. Das war Kapernaum in unseren Bibelübersetzungen oder Kafernachum, wie das unter den Juden hieß. Eine Stadt am See Genezareth, am Galiläischen Meer, am See Tiberias. Das sind nicht drei Seen, sondern drei Namen für einen See. Das war eine Stadt, die hatte einen gewissen Namen. Richtig so am Beach gelegen. Das war eine Stadt des Handels, des Gewerbes und, was interessant war, die lag direkt im Grenzgebiet. Im Grenzgebiet zwischen Bezirken. Das Ganze war ja unter römischer Herrschaft. Die Römer, die verstanden etwas von Verwaltung. Wenn wir meinen, nur heute gibt es Bürokratie, dann täuschen wir uns. Da waren die schon gewaltig und großartig drin. Mit der ganzen Postenhierarchie der einzelnen Behörden. Und so gab es hier eine Zollstation. Eine Zollstation, wo jeder, der auf dieser wichtigen Handelsroute von Ost nach West, von Süd nach Nord da durchzog, seinen Beitrag zu den öffentlichen Steuern zahlen musste. Und die Menschen, die dafür zuständig waren, taten das im Auftrag des römischen Staates. Aber die Römer waren klug. Die haben das nicht selber gemacht, sondern die haben Leuten angeboten, machst du das für uns? Du hast 40% von den Gesamteinnahmen für dich. Das ist natürlich ein Job. Und so fanden sich Leute. Aber unter denen waren auch wieder kluge Leute, die haben gesagt, warum soll ich das denn machen? Ich suche mir noch drei und sage jedem, du bekommst 8% von dem, was du einnimmst. Dann habe ich immer noch 16% und brauche gar nichts machen. Wir spüren schon, das Ganze ist nicht so ganz koscher, sondern das Ganze geht immer zu Lasten vieler Leute, die darüber ärgerlich waren und sich überhaupt nicht freuten über diese Dinge. Hier in Kapernaum hatte Jesus zu tun. Dort lebte er in einem Haus, das Freunde ihn anboten. Und hier heißt es jetzt ganz schlicht, als Jesus wegging. Naja, wir gehen jeden Tag von irgendwo weg, aus unserer Wohnung, aus der Schule, vom Arbeitsplatz und so weiter. Aber hier geht es nicht um eine Zufälligkeit, sondern damit beginnt eine Geschichte, die das Zentrum in einer Begegnung hat. Jesus war ja viel unterwegs. Jesus hatte nicht irgendwo eine Praxis mit dem Schild, wann er Sprechstunden hat. Und die Leute konnten dann kommen und Voranmeldungen und dann im Vorzimmer, ja, vor 2 Monaten kein Termin frei, wie bei Fachärzten, kennen wir alles. Jesus war einer, der unterwegs war zu Menschen. Dieses zu Menschen unterwegs sein hat einen ganz, ganz tiefen Hintergrund. Wir lesen nämlich, dass Jesus im Gespräch mit Gott, seinem himmlischen Vater, einmal so betet: Ich bitte für die, die du mir gegeben hast. Aha, jetzt bekommen wir auf einmal eine neue Perspektive in unseren Alltag hinein. Da wird von einer höheren Warte auf unser Leben geschaut. Unser Leben wird wahrgenommen. Die Einzelheiten sind völlig offen. Da kriegt ja mancher so leise Beklemmung und denkt an 3 Buchstaben NSE. Ja, aber viel vollkommener. Aber gar nicht negativ. Sondern dieses Wissen Gottes um jeden Einzelnen und sein Leben kommt jetzt in der Sendung Jesu zum Vorschein. Jesus betete viel, sprach mit seinem himmlischen Vater: Was ist denn heute dran? Und heute war dran, dass er einen bestimmten Weg ging. Er hätte nach Norden gehen können, hätte nach Osten gehen können, über den Jordan, hätte nach Westen, nach Westjordan, in die westgalileische Gebiete gehen können oder nach Süden, über den See. Aber sein Weg führt ihn jetzt direkt an der Zollstation vorbei. Und da sitzt ein Mensch, ein junger Mensch, der hier seinen Beruf ausübt, seinen einträglichen Broterwerb, wie wir so schön im alten klassischen Deutsch sagen, hat. Und Jesus geht nicht an ihm vorbei, wie viele, sondern Jesus sieht ihn. Und wenn wir jetzt darauf achten, was gesagt wird, und das schreibt er ja selber, Matthäus war sein Name. Wenn wir jetzt die ergänzenden Berichte der anderen Evangelisten nehmen, dann entdecken wir, der heißt von Haus aus ja ganz anders. Der heißt Levi. Das ist ein ganz frommer Name. Der kommt aus einer ganz frommen Familie, der war mit Religion abgefüllt bis hier. Und dem war das alles zu eng. All die Verordnungen, Gebote, die zu halten waren. Und der Verdacht, der in vielen Herzen junger und alter Menschen ist: Gott ist der große Spielverderber, alles was Spaß macht, ist verboten. Das war so seine Erfahrung, Levi. Das heißt, sein Vater gehörte zu denen, die im Tempelgottesdienst mit einbezogen waren. Und das lag wie eine Verpflichtung auf ihm. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich stamme auch aus so einer Familie. Zurückschau. Eigentlich schon Generationen. Einerseits bin ich Gott unendlich dankbar dafür, aber in der Zeit als junger Mensch empfand ich das als belastend. Und ich habe ständig Ausschau gehalten, wo gibt es denn Lücken, wo gibt es denn Wege, wo ich denn das verwirklichen kann, wo ich meinte, dass es mein Leben ausfüllen würde. Ein guter Freund und sagt, du hör mal, da ist ein Angebot. Wir können zum Zoll. Zum Zoll. Also hör mal, das sind doch Landesverräter. Das sind doch die, die verachtet sind. Und das war so. Alle Juden hatten einen richtigen Rochus auf diese Leute. Diese Verräter, die mit den Feinden zusammenarbeiten und uns das Geld abpressen, das sind doch die Letzten. Ja, aber das Geld, das dabei ist, rauskommt, das Leben, das möglich wird, die Perspektiven, die da sind. Ja, aber dann darf ich mich nie wieder im Tempel und im Tempelgottesdienst sehen lassen, denn dann bin ich für die anderen ein Aussätziger. Keiner gibt mir mehr die Hand. Keiner schaut mich mehr an, selbst wenn sie ihre Steuern zahlen, die schauen alle vorbei. Ich will es kurz machen. Aus dem Levi, aus einem Frommen, aus einem Elternhaus, das Gott verpflichtet war, bricht er aus, scheinbar in die Freiheit, in die Perspektive. Und das wird deutlich, indem er eine lateinisierte Form eines neuen Namens Matthäus, das ist zwar auch noch ein jüdischer Name, aber der ist bereits lateinisiert und verrät uns so den Übergang in diese andere, so vielversprechende Lebensform der Freiheit, der Erfüllung und all der Dinge, die dann möglich wurden. Ich kann mir das gut vorstellen, was für ein Prozess das auslöste. Bis dann aber doch die Entscheidung fiel, das mache ich. So tritt er in den Zolldienst. Das war der Tag, wo er für seine Familie gestorben war. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war unter den Juden so. In solch einem Fall ging der Vater in die Synagoge und verkündigte vor der Gemeinde, ich habe keinen Sohn mehr, er ist gestorben. Daher der Ausdruck, der ist für mich gestorben, hat genau damit zu tun. Und dann wurde in der Synagoge gemäß jüdischen Ritus so eine Art Trauerzeremoniell ausgeführt. Der ist gestorben. Und damit war auch klar, vor Gott kann der nie bestehen, der hat keine Chance im Leben und für die Ewigkeit. Zweitens, dieser Mann war auch für sein Volk ein Aussätziger. Er gehörte nicht mehr dazu. Man zahlte zwar widerwillig die Steuern, aber man spuckte bevorzugt an der Stelle aus, um die Verachtung zum Ausdruck zu bringen. Dieser Levi, jetzt Matthäus, hatte jetzt zwar alles, was er erhofft und erwünscht hatte. Er hatte den festen Anteil daran. Er konnte mit diesem Geld sich nach neuester römischer Mode kleiden. Er konnte mit dem Geld die Dinge tun, die das Leben scheinbar schön machen. Und all die Dinge, die ihm aufgezeigt worden waren, in denen lebte er. Aber wenn ich diese Kurzgeschichte noch einmal durchdenke, dann habe ich so das Empfinden, dieser kurze, knappe Bericht ist ungeheuer vielsagend für seine Lebenssituation. Er saß am Zoll. Der saß richtig fest. Gibt's das? Ja. Mitten in proklamierter Freiheit sitzen Menschen fest. Da ist etwas erstarrt, dass all das, was nach Leben hungert, wie gelähmt. Und dieser kurze Bericht, da saß er. Ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Viele Stunden, wenn er überlegte, was hast du denn gemacht? Was hat das gebracht? Welche Perspektiven hast du noch? Und jeden Tag bekam er das Echo. Nein, du nicht. Für dich hat Gott nichts mehr übrig. Dein Volk nicht, deine Eltern nicht. Sieh zu, was du machst. Und nun heißt es schlicht, Jesus ging an diesem Tag diesen bestimmten Weg. Da hatte er von Gott im Gespräch den Hinweis bekommen, da sitzt einer, der sitzt fest, der weiß nicht weiter, dessen Lebensperspektiven haben sich als trügerisch erwiesen. Nun ist es ja so, wenn man in einer solchen Situation ist, dann ist es in zwei Weise schwierig. Erstens, sich selber gegenüber die Dinge zuzugeben. Das ist sehr schmerzhaft. Wir spielen krampfhaft auch uns gegenüber die Rolle weiter. Das Leben ist doch so schön, das ist doch so nett. Jetzt habe ich doch alles, jetzt kann ich doch alles. Und noch ein weiterer Schritt, und er schier undenkbar, der Umwelt erkennen zu lassen, das war falsch. Das war nicht richtig. Es hat mir nicht das gebracht, was ich wollte. Und die Möglichkeit zu einer Rückkehr. Ja, auf die Taste zu drücken und das Programm startet neu. Die sah er auch nicht. Viele Menschen gingen vorbei und wenn sie ihn anschauten, adrett gekleidet, hat sein Auskommen, aber ansonsten wollen wir nicht. Und jetzt heißt es in dem Kurztext, Jesus kam genau da vorbei und sah ihn. Wie viele Leute sehen wir jeden Tag? Ich komme manchmal in Verlegenheit, weil ich durch meine Reisen und Dienste, durch Jahre und Jahrzehnte so viele Leute gesehen habe. Und dann sehe ich Leute und es ist immer wieder meine Frage, muss ich die kennen? Müsste ich nicht wissen, wer das ist und was mit denen los ist? Wir kriegen so viele Menschen zu sehen. Aber wisst ihr was, wir schauen nur immer gerade bis zur Fassade und dem Gesicht. Frisur wird auch noch bemerkt. Kleidung und Auftreten auch, aber hier geht es um ein anderes Sehen. Jesus schaut, sieht diesen Menschen und sieht in seine Situation hinein. Und nun wird es spannend. Und das Ganze hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Denn in der Begegnung mit Gott sind wir wie Glas, durchsichtig. Unsere Gedanken sind offenbar, unsere Motive sind erkennbar, die Lebenssituation ist unverschleiert deutlich. Jesus sieht ihn. Das ist zunächst ein unangenehmer Gedanke, denn das hängt damit zusammen, wenn etwas nicht so läuft, möchten wir das verbergen vor uns selbst, vor anderen. Und wenn wir uns jetzt der Tatsache aussetzen, dass jemand, für den bin ich aus Glas, der liest in meinem Leben wie in einem Buch. Jetzt überleg einmal einen Augenblick, wie empfindest du das? Von dem lieben Matthäus, also dem lateinisierten Levi mit seiner Lebenssituation, dem wurde richtig heiß. Kennt ihr das? Wenn das dann in alles so in Bewegung kommt. Das ist schon bei Menschen so, aber in einer Gottesbegegnung, da treten diese Momente so klar und deutlich auf. Das muss man erlebt haben, sonst kann man das gar nicht so beschreiben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern daran. Ich war 16 Jahre alt und mein Gedanke war, wie kann ich mein Leben gestalten? Ja, bekehren wollte ich mich aber ganz am Ende. Ich habe die Bibel studiert, wie die Chancen dann stehen und wann das noch möglich wäre und so weiter. Man ist ja vorsichtig. Ja, und dann bin ich doch mal mitgegangen zur Versammlung. Das hatte ich von Kindheit auf getan, aber jetzt war ich langsam dabei, mich abzusetzen. Meinem Bruder zuliebe bin ich mitgegangen. Aber meine Absicht war, unterwegs so zu trödeln, dass wir den Zug verpassen. Da kann man ja dann nichts dafür, nicht? Und da marschierte doch ein Rentner mit dem Stock uns entgegen. Mein Bruder fing nämlich an zu laufen und ich sah keinen Anlass, zur Bahn zu laufen, um rechtzeitig in Gottesdienst zu kommen. Und dieser alte Rentner schaute mich an und sagte so ganz typisch Norddeutsche: Na, schlapp machen. Ja, da hat er meinen Nerv getroffen. Das wollte ich ja nun nicht gelten lassen. Und so bin ich dann noch rechtzeitig zum Zug gekommen. Da saß ich nun in der Versammlung und dachte, na, die anderthalb Stunden überstehst du auch noch. Ich saß da und habe das angekratzte Farbmuster vorne an dem Stuhl studiert, was man daraus erkennen könnte, habe Kinoprogramme Revue laufen lassen und was nächste Woche alles kommt und so weiter. Also ein Schutzprogramm. Und ich weiß nicht wie, aber in dieser Predigt, da war ein Prediger, den kannte ich nicht, der kannte mich nicht, der war jetzt vor kurzem aus der DDR geflohen. Und auf einmal, es war wie, als wenn ich aufschreckte, wurde mir bewusst, Gott sieht mich, Gott kennt mich, Jesus ist da. Jetzt wird mein Leben offenbar. Wie kommt der dazu, über mich zu reden? Da brach etwas auf, ein ganzer Prozess. Ja, das geschieht, wenn Jesus stehen bleibt, wenn Jesus ins Leben hineinschaut. Und jetzt kommt das Großartigste. Während andere ausspuckten, während andere ihm böse, abwertende Worte sagten, da sagt Jesus so richtig im Rahmen einer Kurzgeschichte, knackig und klar: Folge mir nach. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Meine Eltern nicht, die Familie nicht, sein Volk nicht. Und jetzt kommt einer, der ihn intensiv anschaut und der spürt, der kennt mich, der weiß, was in meinem Leben los ist. Da gibt es nichts, was ich irgendwo verstecken könnte. Und er erwartete schon, jetzt gibt es ein ganz berechtigtes Donnerwetter und Moralin hundertprozentig. Aber nichts da. Jesus spricht ihn an und sagt, folge mir nach. Hey, darüber müssen wir jetzt miteinander nachdenken. In dieser kurzen, knappen Geschichte. Folge mir nach. Das heißt doch, du Kerl, der du da festsitzt, du, der mit deiner Vergangenheit nicht zurechtkommst, dessen Gegenwart so belastet ist und du siehst keine Zukunft, für dich gibt es eine Veränderung. Nicht eine Veränderung ins Allgemeine und Ungewisse, sondern ganz zielstrebig Veränderung, indem du die Begegnung annimmst, die ich dir anbiete. Folge mir nach. Jetzt geht es um Beziehung. Jetzt geht es nicht um einen allgemeinen Ratschlag und Verteilen von der Wanderkarte, welchen Weg man gehen müsste, sondern jetzt wird es ganz persönlich. Folge mir nach. Ich will mit dir zu tun haben. Ich stelle mich zu dir. Willst du das geschehen lassen? Und das ist dieser grandiose Augenblick, wenn Gott in unser Leben tritt. Wisst ihr, weil Gott so unendlich groß ist, kann er sich so klein machen, dass er dem Einzelnen so direkt in seiner Situation begegnen kann. Folge mir nach. Er saß fest. Aber Jesus sagt, du hast die Chance. Du kannst raus aus dem. Und schau, das ist das Tragische. Ich weiß, dass viele Menschen Situationen in ihrem Leben kennen, wo Gott ihnen so nahe gekommen ist. Im Laufe meines Dienstes habe ich das erlebt. Wenn das Gespräch persönlicher wird, dann rückt der Einzelne raus und sagt, ja, da war etwas. Da hat auch Gott zu mir gesprochen. Diese Situation, dieses Gespräch oder auch ein Gottesdienst oder ein anderes. Aber, ja, was aber? Ich bin sitzen geblieben. Welch eine Tragik. Sitzen geblieben. Schon in der Schule ein Erlebnis für sich. Aber dann erst im Leben. Wisst ihr, aus meiner norddeutschen Heimat hat sich etwas eingeprägt. Wir hatten ja 1962 im Februar diese riesige Sturmflut, wo 365 Menschen ums Leben gekommen sind in meiner Heimatstadt Hamburg. Gewaltiger Sturm hat eine Flut aufgehäuft, die die Deiche hat brechen lassen. Und in dieser Sturmnacht ist ein Schiff, die Ondo, ein recht neues Schiff mit einer Maschine von 10.000 PS, ist durch den Sturm aus der Fahrrinne gedrückt worden und auf eine Sandbank in der Elbmündung, den großen Knechtsand, geworfen worden. Und im Schiff saß fest. Und der Kapitän hat die Maschine volle Kraft laufen lassen und hat sich dadurch eigentlich noch tiefer reingebuttert, wie man so sagt. Dann boten Hochseeschlepper, die liegen ja bereit, um havarierte Schiffe aus solchen Situationen herauszuholen, ihm an ein Angebot zu helfen. Er lehnte ab, weil er meint, ich schaffe das alleine. Aber das Schiff rührte sich nicht, sondern sank immer tiefer in den Sand. Als der Sturm dann etwas nachgelassen hatte, dann kamen mehrere Schlepper mit einer Zugkraft von 40.000 bis 50.000 PS. Das ist eine Power. Aber wisst ihr, was war? Nichts. Das Wrack liegt heute noch da und bei Niedrigwasser, wenn ihr mal von Hamburg oder Cuxhaven eine Fahrt nach Helgoland macht, dann gucken die Aufbauten der Ondo da noch raus. Warum erzähle ich euch das? Ich will deutlich machen, wie tragisch es ist, wenn Jesus in unser Leben hineintritt, wenn uns die Chance gibt, wenn er das Schleppseil auswirft, um uns da wegzuholen. Wenn wir meinen, das schaffen wir selber und lassen die Gelegenheit Gottes verstreichen, dann ist der Schiffbruch perfekt. Ich möchte dir sehr deutlich sagen, mach es nicht so, sondern mach es wie der Matthäus hier. Folge mir nach. Komm raus aus der Situation. Lass es hinter dir. Nimm die angebotene Beziehung mit mir auf und geh mit mir in eine neue Zukunft. Und dann steht in der Kurzgeschichte, und er stand auf. Das war mehr als nur die Knie gerade machen und die Füße ein vor den anderen zu setzen. Das war eine innere Entscheidung, und zwar zur rechten Zeit. Die Gnadenzeitpunkte, die Gott schenkt, müssen wir nutzen. Das ist sehr, sehr wichtig und die darf man nicht aufschieben. Levi hat nicht gesagt, danke für das Angebot, das ehrt mich, das schätze ich. Aber ich muss doch erst mal eine Endabrechnung machen. Sonst geht mir ja mein Gewinn verloren. Ich kenne viele Menschen, die wollen auch erst dies noch und jenes noch und anderes noch und lassen es verstreichen und sitzen immer noch da. Dieser Levi oder jetzt Matthäus hat auch nicht gesagt, Herr, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, dann folge ich dir bestimmt, denn inzwischen kann ich das mit meiner Familie noch regeln und mit den anderen noch gewisse Voraussetzungen schaffen, damit ich dann auch entsprechend der Anforderung der Jüngerschaft leben kann. Der hat keine Versprechungen gemacht, ich bessere mich und dann komme ich zu dir. Das ist die moralische Falle, in der viele Menschen stecken, obwohl sie spüren, Gott kennt sie, Gott weiß, wie sie sind und Gott möchte sie so, wie sie sind. Und dann bleiben sie sitzen, weil sie selber noch was verbessern möchten. Das nennt man Verschlimmbessern, wenn das vorübergeht. Nein, er stand auf. Da waren Kollegen dabei. Könnt ihr euch vorstellen, wie die auf ihn geschaut haben? Aber das hat ihn in dem Augenblick nicht bekümmert. Denn wenn man seine Sache mit Gott ernst machen will, dann muss man nicht auf das achten, was Menschen sagen. Gott ist immer per Du. Alles andere geht per Du, wie man so in dem alten Sprichwort sagt. Er stand auf. Boah, was für ein Satz in dieser Kurzgeschichte. Da bekommt endlich ein Mensch wieder Rückgrat in dieser Entscheidung, obwohl er gar nichts vorzuweisen hat. Wisst ihr, erst wenn Jesus da uns das Angebot macht, dann können wir diese Dinge. Bekehrung oder eine Begegnung mit Gott können wir nicht forcieren. Das macht er. Er stand auf und er folgte Jesus nach. Das ist der Begriff für Jüngerschaft. Er kannte damit Jesus als seinen Herrn an. Er kannte Jesus als seinen Meister an. Er erkannte Jesus als den an, der jetzt sein Leben erneuern und bestimmen würde. Und so tritt dieser Mensch aus seiner Lebenssituation heraus, wird Jünger und Nachfolger Jesu, zählt zu den 12 Aposteln, zu dem kleinen Kreis derer, mit denen Jesus die Gemeinde zu bauen beginnt und mit der das Evangelium in die Welt getragen wird. Dieses Grundprinzip ist bis heute geblieben. Diese Kurzgeschichte, die der Levi hier Matthäus selber geschrieben hat, die wiederholt sich bis heute. Und die wiederholt sich auch heute Abend. Das ist nicht irgendein beliebiger Ort und irgendein beliebiger Zeitpunkt. Das ist Gottes Zeitpunkt, das ist Gottes Ort und deine Chance. Jesus bleibt vor dir stehen, schaut dich an. Ist nichts verborgen. Jesus spricht zu dir und er sagt, folge mir nach. Komm aus deinem Leben raus, ich ordne alles. Und die Kurzgeschichte kannst du jetzt fortsetzen für dein Leben, indem du aufstehst und indem du Jesus nachfolgst. Mit dem letzten Satz endet die Geschichte ja mit einem ganz großen Doppelpunkt. Denn das war ja nicht Schluss. Anschließend war ja nicht die Beerdigung von diesen Menschen, sondern da ging es erst richtig los. Leben mit Jesus. Jesus ist da. Und an der anderen Stelle sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Die Tür unseres Lebens hat die Klinke innen. Und da bist du jetzt gefragt, dass du sagst, ja. Und dann wirst du erleben, wie Jesus sich voll und ganz auf deine Seite stellt. Ihr könnt ja daheim die Fortsetzung der Kurzgeschichte lesen. Anschließend gab es eine Riesenparty. Er hatte nämlich Jesus eingeladen in sein Haus. Ihr merkt, er hatte schon zu was gebracht. Aber in dem Haus hat er jetzt all seine Kollegen eingeladen. Steht nämlich all die Zöllner und Sünder kamen da. Das hat sie nämlich rumgesprochen. Da hat einer die Kurve gekriegt. Und nun sagt Jesus, damit ihr mich richtig versteht, ihr Frommen. Ich bin nicht gekommen, die Religion zu kultivieren. Ich bin nicht gekommen, die Zivilisation zu verfeinern. Ich bin nicht gekommen, den Humanismus zum Sieg zu bringen, sondern ich bin gekommen, dass Menschen, deren Leben das Ziel verfehlt haben, das heißt nämlich Sünder, einer, der das Ziel verfehlt, damit diese gerettet werden. Willst du das tun? Dann darfst du das tun. Denn Jesus wartet darauf. Ende der Kurzgeschichte, aber die Geschichte geht für dich, für mich weiter.